Für einen Moment habe ich gedacht, hoffentlich sieht jetzt keiner mein Passwort, wenn ich das hier eingebe. Aber es ist ja alles gut gegangen. Ich freue mich total, wieder hier sein zu können. Mit euch zusammen zu sein, ist schon ein Vorrecht. Und ich glaube, ich habe wirklich ein Wort, von dem ich denke, das kommt so richtig von Gott. Und hoffe, dass es nicht nur zu mir in der Vorbereitung gesprochen hat, sondern es auch zu euch sprechen wird. Das ist jedenfalls so mein Wunsch. Für die, die wissen, dass ich sonst in Asien bin, wundern sich vielleicht, warum ich immer noch nicht da bin. Aber ganz ehrlich, es gibt dort, die Infektionsrate ist derartig hoch, da ist auch gar nicht die Möglichkeit, einreisen zu können. Und würde ich irgendeinen Weg finden, um einzureisen, wäre es nach wie vor so, dass ich auf meinem Zimmer sein müsste. Ich könnte also nichts machen. Und das ist einfach sinnvoller. Ich bin noch eine ganze Weile in Deutschland und diene da, wo man mich haben möchte. Und das mache ich dann auch gerne. Ja, Sodele. Ich habe gedacht, weil ich jetzt schon so lange in Deutschland bin, vermisse ich manchmal asiatische Gerichte. Eins davon, von den asiatischen Gerichten, das ich vermisse, das ist süß-sauer, ein süß-saures Huhn. Und um dann zu wissen, wie man sowas vielleicht selber macht, habe ich mir das auch auf YouTube angeguckt. Also es ist ganz einfach. Man kauft sich Hühnerbrust, schneidet das in etwas größere Würfel und dann macht man ein bisschen Öl drumherum und dann Stärke. Und dann muss man das frittieren, holt das wieder raus und dann ein bisschen Gemüse dazu, Paprika. Alle denken jetzt schon ans Mittagessen, ne? Paprika und Wurzel und was weiß ich nicht noch, ein bisschen Sojasauce und dann wird das schön angebraten, nicht zu sehr. Und nun die beiden wichtigsten Zutaten, die dazu kommen, wenn man süß-sauer macht, das zum einen Zucker und zum anderen Essig. Man macht also erst den Zucker drüber, das karamellisiert dann so ein klein wenig. Aber wenn man süß-sauer haben will, muss man den Essig auch dazu tun, damit das süß-sauer ist. Wenn man den Essig einfach weglässt, hat man gezuckertes Huhn. Ist ja auch nicht so klasse. Lässt man den Zucker weg, dann ist das ein Essighuhn und das ist Igitt. Möchte ich auch nicht haben. Und so, glaube ich, gibt es in unserem christlichen Leben auch Momente, wo wir darauf achten müssen, ob so die Zutaten stimmen in unserem Leben. Da gibt es auch manchmal Kombinationen. Also wir wissen, die Zutat Liebe soll sein, aber es gibt auch die Zutat Disziplin. Wisst ihr ja auch von Kindererziehung, ne? Wenn man sein Kind liebt, dann ist es auch der Fall, dass man hier und da in Liebe Disziplin ausübt. Es gehört ein Stückchen weit zusammen. Wenn eins fehlt, dann wenn Disziplin fehlt, weiß ein Kind manchmal gar nicht, dass es geliebt wird, weil man kann es irgendwie nicht messen. Wenn jemand nur mit Disziplin unterwegs ist, ist auch schlecht, dann weiß es auch nicht, dass es geliebt ist. Es gibt also diese Kombo. Es gibt auch diese Kombo, was weiß ich, Glaube und Werke. Also gerecht werden wir nur durch Glauben, nicht aus Werken. Aber wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und uns alles gegeben hat, dann muss daraus irgendwann was resultieren. Aktionen müssen daraus entstehen, nicht um Aktionen zu machen, sondern aus der Liebe Gottes, die wir erfahren haben, die wollen wir weitergeben. Und wie wir vorhin gehört haben, wollen wir Licht sein, da wo wir immer hingehen, in unsere Nachbarschaft, in die Schule, zur Arbeit, überall. Und da müssten dann irgendwann auch Werke kommen. Diese Werke bringen uns nicht in den Himmel, aber aus der Liebe Gottes heraus, den Glauben, den wir an ihm haben, gibt's eben diese Kombo, dass dann auch Werke kommen sollen. Und Jakobus Brief heißt es dann, und wenn dann keine Werke da sind, dann ist der Glaube tot, ne? Das ist wie ein Frachtschiff, ein Containerschiff, das dafür gedacht ist, dass es Fracht von A nach B bringt, aber das nicht tut. Ne, dann ist das ein, wie gesagt, totes Schiff. Das liegt da nur im Hafen und steht rum. Eine andere Sache, die mir einfiel, und wir kommen jetzt meinem Thema immer näher, das wäre Weisheit und Kühnheit. Beide gehören irgendwie zusammen. wenn Weisheit im Leben fehlt und nur Kühnheit da ist, dann werden wir so Leute wie die Romanfigur Don Quixote. Das heißt, jemand, der kühn vorangeht, Ritter von der La Mancha und will gegen die Feinde kämpfen, kämpft aber nur gegen Windmühlen. Macht nicht so richtig was Dolles. Oder ein Bekannter hat mir mal erzählt, dass er als Kind auch sehr kühn war. Er ist mal vom 3-Meter-Brett gesprungen und hat einen Swimmingpool verpasst. Also kühn war das auf jeden Fall, aber weise war das nicht. Also ich glaube, das braucht so eine Paarung, ne? Aber wenn wir nur weise sind und nicht kühn sind, dann fehlt uns die wichtigste Zutat überhaupt. Nicht? Wenn wir nur weise sind, versuchen wir vielleicht noch nicht mal zu springen, versuchen wir noch nicht mal gegen die Feinde zu kämpfen, weil man ist ganz weise. Man achtet auf sich selber, man versucht ja nicht irgendwie und wo in Schwierigkeiten zu kommen. Ich sage das jetzt mal heute so, weil ich nämlich gleich über Kühnheit reden werde. Wir sind ganz weise und achten darauf, immer schön zu Hause zu bleiben, damit uns ja nichts passiert. Ihr Lieben, die heute nicht gekommen sind, ich spreche auch zu euch. Ja, nichts passiert, da ist dann keine Kühnheit mehr, sondern die Unerschrockenheit könnte sich umdrehen und man ist erschrocken über das, was draußen ist und passiert. Oder da ist dann plötzlich Mutlosigkeit, es macht sich Angst breit und wir werden lahmgelegt. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir Kühnheit haben. Dass wir unerschrocken sind, dass wir nicht mutlos sind, sondern mit Mut vorangehen. Wenn wir das nicht tun, dann können wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, geht hin in alle Welt, zu allen Nationen, den können wir nicht ausfüllen. Ich meine, der Auftrag heißt nicht, bleibt zu Hause, sondern heißt, geht hin. Und dafür brauchen wir seine Kühnheit. Und darüber möchte ich heute Morgen berichten. Kühnheit, im Gegensatz, wenn wir nur mit Weisheit laufen, Weisheit, da richten wir unseren Blick auf uns nach innen hin. Wir achten darauf, dass uns ja nichts passiert, wir geschützt sind, unsere Familie geschützt sind. Und versteht mich nicht, ich will hier keinen in Richtung Rebellion bringen oder irgendwie sowas, sondern einfach diese Ausgewogenheit, dass wir wirklich kühn sein müssen, denn Kühnheit richtet sich nach außen. Wenn wir nur in Weisheit bleiben, dann drehen wir uns ums selber und wir kommen nicht voran. Wir brauchen Kühnheit, um wirklich nach außen unseren Blick zu wenden und wirklich die zu erreichen, die wir erreichen sollen, indem wir hingehen. Ne? Und wir brauchen da Kühnheit. Das Wort Kühnheit steht auch in meiner neuen Genfer Übersetzung gar nicht da, sondern da steht das Wort Unerschrockenheit oder andere Übersetzungen sagen Freimütigkeit, ne? Aber ich glaube, Kühnheit ist auch korrekt. Es klingt halt besser. Es ist besser, wenn ich sage, Kühnheit darf uns nicht fehlen, als Unerschrockenheit darf uns nicht fehlen. Aber nur damit ihr das Wort wisst, das Wort, das da steht, ist eigentlich in der neuen Genfer Übersetzung Unerschrockenheit und in anderen eben dieses, die Freimütigkeit. So, heute Morgen sind wir in der Apostelgeschichte 4 und wir haben uns entschieden, dass ihr selber gucken dürft. Und ich fasse schon mal den Teil davor zusammen aus der Apostelgeschichte 3. Also es war so eine Situation, wo Petrus und Johannes auf dem Weg zum Beten waren, zum Nachmittagsgebet, und sie gingen zum Tempel rauf. Und dort vor dem Tempel sahen sie eine Person, die war lahm, die saß auch immer da. Und sie bettelte um Geld und wollte Geld haben und rief dann, ne, wollte Geld haben. Und Petrus, Johannes sind dann zu ihm hin und haben zu ihm, Petrus sagt dann zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und er sagt dann zu ihnen, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und die Geschichte ist dann, er ist geheilt. Also ich will jetzt nicht über Heilung an sich predigen, sondern über seine Unerschrockenheit, Dinge zu tun, obwohl er ja eigentlich auf dem Weg zum Beten war. Na, und dieser Lahme, der springt nun also auf, seine Gelenke werden fest und seine Beine werden fest. Er springt herum wie Monis Hund und freut sich total und läuft nun Johannes und Petrus hinterher, weil er so voller Freude ist und aufgebracht ist und will da einfach mitgehen. Und er hüpfte nicht nur, sondern er pries auch Gott. Und die Leute, die das im Umfeld so sahen, die kamen dann alle zusammen und boah, das ist ja hier ein Ereignis, das wir heute gesehen haben. Und es gab ganz, ganz großes Gestaune. Aber es gab auch Ärger, ne? Weil nämlich die Frage war, was hat er da gemacht und überhaupt und so weiter und so fort. Und die Folge war, erstens hat Petrus nochmal die Chance ergriffen und in Kühnheit eine richtig dolle Predigt zu predigen und ihm zu sagen, wieso er geheilt worden ist und wer Jesus Christus ist in unserem Leben. Voll mit Kühnheit ging er voran und hat auch sich zum Teil aufs Alte Testament bezogen, dass die Leute eine gute Sicht hatten, wer Christus war. Aber das wiederum hat dann ein Problem mit sich gebracht, das wir in dem Kapitel 4 dann sehen. Und dort heißt das, dass Petrus und Johannes zu einer Menge sprachen, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Und das Problem war jetzt plötzlich, du hast Jesus den Auferstandenen gepredigt, das geht gar nicht. Und die waren darüber richtig, das geht gar nicht, und haben sie festgenommen. Die sind dann also im Gefängnis gelandet. Und ich glaube, wären sie Deutsche gewesen, die wären lieber vorher nach Hause gegangen. Weil es könnte ja sein, dass danach irgendwas Unangenehmes passiert. Die hätten wahrscheinlich nicht wie Petrus nochmal schnell gepredigt oder das als Anlass genommen zu sagen, wer Christus ist, der Auferstandene. Sondern ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht nach Hause gegangen wäre. Aber viele, die die Botschaft von Petrus und Johannes gehört haben, also sprich Petrus, der Hauptredner war, die das gehört haben, sie fingen an zu glauben und die Zahl der Jünger wuchs auf 5000. Ne? Also auf der einen Seite ist die Kühnheit, auf der anderen Seite kommt es auch mit dem Preis, aber den sind wir willig zu zahlen, wenn wir kühn sind. Die Verantwortlichen, die sie nun ins Gefängnis gebracht haben, die wollten dann nun wissen, woher die Kraft kam, mit dem er geheilt worden ist. Und sie mussten also nun Rede und Antwort stehen. Und wieder fängt Petrus an zu predigen und ihnen die Wahrheit zu sagen, wer Jesus Christus ist. Und jetzt beginnt der Text, mit dem ich anfange, in Vers 13. Also in der Apostelgeschichte, Kapitel 4 und Vers 13. Und ich werde das jetzt hier mal lesen. Und da steht, wie jetzt die Leute, die mit ihm zu tun hatten, darüber dachten. Da steht in Vers 13. Die Unerschrockenheit, die mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. So, ich springe jetzt mal zu Vers 18, also die Leute, die haben sich beraten und riefen nun die Apostel wieder zurück, ne? Vers 18. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Jetzt spätestens könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere kneifen würde und sagen würde, okay, lasst uns nach Hause gehen. Aber hier ist die Antwort von Petrus und Johannes und sie erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist uns unmöglich, von dem zu reden. Unmöglich. Vers 21. Die Ratsmitglieder drohten ihn daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Also ihnen war bewusst, dass es sein könnte, es gibt schwerwiegende Konsequenzen. Aber erstmal vorerst ließen sie sie gehen. Denn sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das ganze Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Gehalte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Und jetzt müssen wir noch gucken, wie die Reaktion der Gemeinde darauf war. Und das lesen wir im Vers 23 nach der Neuen Genfer weiterhin. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt haben. Lasst mich das nur einmal ganz kurz erklären. Die führenden Priester, das war so die Geistlichkeit der Stadt, und die Ratsältesten, würden wir heute sagen, das ist die Regierung der Stadt. Sozusagen die höchsten Leute der Stadt, ne? Die haben mit ihnen geredet. Und dann heißt es Vers 24, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was drin ist. Du bist es auch, der unser Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet, sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesu verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hast und was nach deinem Plan geschehen ist. Vers 29. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als dein Diener furchtlos und unerschrocken, kühn, ne, deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch deinen Namen, deines heiligen Dieners Jesu, Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und jetzt kommt der Knaller. Nachdem sie, Vers 31, in dieser Weise gebetet haben, bebte die Erde an diesem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ja, soweit der Text. Also, wovon ich überzeugt bin, dass die erste Wahrheit, die wir in diesem Text sehen, und auch eigentlich durchweg durch die Apostelgeschichte, Kühnheit, die hier Unerschrockenheit als Unerschrockenheit bezeichnet wird, darf uns im Leben nicht fehlen. Wo keine Kühnheit ist, ist auch kein mehr nach vorne schauen, rausgehen, an den anderen denken dabei. Wir brauchen diese Kühnheit, die diese beiden hatten. Wir haben ja selber gelesen in Vers 13, dass diese Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigen, machte großen Eindruck, ne? Also alle haben es gesehen. Die noch nicht Christen, die es gesehen haben, viele haben sich dann für Jesus entschieden, sind in die Nachfolge gegangen. Aber bei denen, die sich auch nicht entschieden haben, es hat dennoch großen Eindruck auf sie gemacht. Und weiter erwiderten sie zu den Aposteln, nachdem man ihnen gedroht hatte, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und ich glaube, das muss unsere Haltung sein, ne? Uns ist es unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, was wir erlebt haben mit Christus, was wir gelernt haben im Wort und was wir jeden Tag leben, wer er ist. Wie ich schon sagte, das Wort selber heißt Freimütigkeit, da ist Mut drin, da ist Kühnheit drin. Ich habe das dann aber doch nochmal nachgeschlagen im Urtext und das heißt Parresia, das kommt von Par, alle, und Resis kommt von Akt des Sprechens. Also die Kühnheit, die wir bekommen, die ist überwiegend gedacht zu dem Sprechen, also in dem Sprechen zu den Leuten. Dass wir kühn werden, die Botschaft weiterzugeben. Ich glaube, dafür ist die Kühnheit hauptsächlich hier gedacht. Und die Apostelgeschichte ist ja voll von diesen Zeugnissen, wo Menschen kühn gepredigt haben, kühn von der Botschaft erzählt haben. Petrus, Paulus, Stephanus, mutig sind sie für das eingetreten, was sie geglaubt haben. Total mutig, ne? Und ungeachtet der Konsequenzen, und ich will jetzt einfach mal sagen, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, aber von den ganzen Aposteln, wenn die Geschichte so stimmt, was ich gehört habe, ist nur einer, und das ist, glaube ich, Johannes gewesen, einen natürlichen Tod gestorben. Die anderen sind, glaube ich, alle dem Märtyrertod gestorben. Na, ich rufe euch heute nicht auf, einen Märtyrertod zu sterben, aber ich rufe euch auf, kühn zu sein, egal wie die Konsequenzen sind. Es wird nicht so sein, dass wir hier sitzen und plötzlich bekehren sich alle draußen, sondern es wird so sein, dass du und ich herausgefordert sind, kühn die Botschaft nach draußen zu bringen, kühn für Menschen zu beten, wie sie hier für den Gelähmten gebetet haben, kühn Zeugnis zu geben. Wenn wir durch die Brille der, wie ich am Anfang sagte, Weisheit schauen, vermeiden wir unangenehme Konsequenzen. Und ich will auch nicht in dem Sinne sagen, ihr sollt nicht weise sein, sondern wir sollen weise sein. Wir sollen uns auch nicht gegen die Regierung stellen, sondern mit dem, was wir dürfen. Aber in dem Sinne dürfen wir kühn sein und weitererzählen. Wenn wir nicht kühn sind, dann werden wir sehr schnell, wird die Unerschrockenheit zur Erschrockenheit, zur Angst sich verändern und Mutlosigkeit wird sich breit machen. Und Angst, wisst ihr ja auch, ist kein guter Berater, ne? Ich glaube einfach, wenn Kühnheit fehlt, sitzen wir fest. Wir brauchen diese Kühnheit. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob ihr Sean Feucht kennt, ein Amerikaner, der viele Lieder geschrieben hat, der Anbetungsleiter ist in Amerika, viel in Reading gewesen. Aber der ist in dem Jahr der Pandemie auf die Straße gegangen und hat Anbetungsabende gehalten. Und zwar hat er ich meine mich zu erinnern, 120 Städten, aber die Zahl kann falsch sein. Also in vielen Städten Erlaubnis bekommen, eine Versammlung abzuhalten. Also hat es mit Erlaubnis gemacht. Und dann hat er aufgerufen, dass die Leute kommen mögen zur Anbetung, also zum ihn zu preisen. Und da sind Hunderte, manchmal Tausende von Menschen gekommen mit ursprünglich der Erlaubnis der Regierung. Natürlich sind auch Feinde Gottes manchmal dazu gekommen. Und nicht immer war das wirklich einfach. Und dieser Mann, Sean Feucht, steht auch unter ziemlichem Beschuss, weil nicht jeder nachvollziehen kann, was er da macht. Aber wenn wir Gott preisen und anbeten, muss der Feind fliehen. Wenn wir still sind, mein lieber Schwan, was könnte da alles schiefgehen? Also wir müssen kühn sein. Und in ihm sehe ich so eine Kühnheit, wo ich dachte, oh, ich wünschte, ich könnte in seinem Team sein. Damit heißt das nicht, dass du und ich genau dieselbe Verantwortung haben oder das genau selbe Assignment haben, Aufgabe haben. Jeder in seinem Bereich. Jeder, wie Gott ihn führt. Und das ist Weisheit. Und auch jeder, und da will ich nicht zur Rebellion aufrufen, in dem Sinne, dass wir uns unterordnen mit dem, was richtig ist. Und dennoch gibt es Möglichkeiten, kühn zu sein. Eine zweite Wahrheit ist, wem Kühnheit mangelt, darf um Nachschub bitten. Wir hatten in den Versen 29 bis 31 gelesen, dass sie angefangen haben zu beten. Da heißt es, höre nun Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns, all deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Das heißt, sie sind sofort dann gleich zu Gott hingegangen, haben gesagt, wir brauchen trotzdem deine Furchtlosigkeit, wir brauchen diese Unerschrockenheit, wir brauchen dich, dass du uns das gibst. Und ich glaube, dass es dir und mir nicht mangeln muss. Ich höre manchmal Leute etwas sagen wie, oh Petra, das, was du getan hast, das könnte ich nie. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich kann das auch nicht tun. Aber Christus in mir, Christus in dir, die Hoffnung, die wir haben, dem nichts unmöglich ist, der kann das doch in uns, durch uns tun. Ich habe mir die einzelnen Momente in meinem Leben, wo ich kühn sein musste, nicht ausgesucht. Die passierten und ich habe mich dann darauf versteift, dass Christus in mir den Weg durchzeigt. Und wenn ich sterbe, dann weiß ich, ich bin im Himmel, im besten Platz. Das ist jetzt nicht, dass ich dann verloren habe, sondern es ist eine Beförderung, in den Himmel zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir blöd sind, um da direkt hinzugehen, sondern aber wir brauchen diese Kühnheit, voranzugehen. Wir können nicht lethargisch sein. Wir können es uns nicht erlauben, sonst übernehmen andere Leute, die kühn sind, mit einer falschen Botschaft einfach die Macht. Und das wäre fatal. Ja, und sie haben wirklich Gott gebeten, furchtlos und unerschrocken zu sein. Und das Tolle war ja eben auch, Gott reagierte da drauf. Ne? Da bebte die ganze Erde unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich glaube, für die unter uns, die schon das Erlebnis hatten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, das ist super toll. Aber ich glaube, auch Petrus und Johannes waren schon erfüllt. Und trotzdem gibt es immer wieder eine Erfrischung, ein Neuerfülltsein, mehr von Gott. Das ist dann die Ausrüstung, die wir dann dazu in die Hand bekommen, dass wir kühn sein können, um rauszugehen. Also sag mir nicht, das ist nicht mein Charakter, das ist nicht mein Ding. Das ist eine Ausrede und ich glaube, wir machen uns damit einer Lüge des Feindes eins. Christus in uns ist größer. Dem ist nichts unmöglich. Mit ihm, mit 12 Jüngern hat er die Welt umgekrempelt der damaligen Zeit. Aber wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann war das immer, jemand ist mutig, kühn vorangegangen, dann gab das Schwierigkeiten. Und dann wieder mutig und kühn vorangegangen, dann ist ein Stephanus tatsächlich auch umgebracht worden. Dann ist man trotzdem noch mutiger vorangegangen und mehr Leute haben sich für Christus entschieden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur in Weisheit wandeln, sondern wir brauchen die Kühnheit. Das ist genauso wie bei dem süß-sauren Fisch. Wenn der Zucker fehlt, ist alles Essig. Und ich glaube, wenn die Kühnheit fehlt, ist alles Essig. Wir brauchen diese Kühnheit. Die dritte Wahrheit. Kühnheit beziehungsweise diese Unerschrockenheit mit ausgelebt ist so der Ausgangspunkt zu einem genialen Zeugnis. Also dadurch, dass Petrus und Johannes kühn waren, auch auf diesen Mann zugegangen sind, also Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, ist, steh auf im Namen Jesu, sei geheilt. Und er wurde gesund. Und dann auch anschließend die ganzen Predigten, die darauf folgten. Ihr lest die Apostelgeschichte mal. Da geht's eine Sache nach der anderen, wo sie denn kühn waren. Und es wurde Ausgangspunkt zu einem Zeugnis. Und ich glaube, dass wir diese Zeugnisse brauchen, weil dadurch wächst Gemeinde. Wenn wir nur uns selber anschauen, im Extremfall, dann kommen wir nicht voran. Sondern ich denke, dass es wichtig ist, dass wir alle unseren Blick nach außen richten müssen und kühn vorangehen dürfen. Sie haben alle geheilt, losgegangen für die Kranken gebetet. Sie haben alle Kühnheit bewiesen. Sie waren alle sichtbar in Aktion. Man kann nicht sagen, ich bin Christ und bleib zu Hause. Sondern wir müssen Gott fragen, Herr, was ist mein Auftrag? Ob jung, ob alt, ob gebildet oder noch nicht so doll. Egal, unser Weg ist, kühn zu sein. Oh, da oben habe ich Nachfolger Jesu. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern mit Goliath, wo ein ganzes Volk sitzt dann da und sagt, oh, wie sollen wir denn das machen mit dem Riesen? Und David kommt daher, der Jüngste, der Kleinste, der nicht geeignet ist, aber er wusste, wer Gott war. Und er besiegte Goliath, um das ganz kurz zu sagen. Ein Beispiel, das mich in diesen Tagen total beeindruckt hat, ich weiß nicht, ob ihr Suzette Hetting von ihr gehört habt. Sie war mal Intercessor für Reinhard Bonnke, also Gebetspartner für Reinhard Bonnke, aber hat jetzt ihren eigenen Dienst, oft hier im Frankfurter Raum, aber im Augenblick ist sie mehr in Indonesien. Sie ist in dem ganzen Krankenhaus-Outfit sozusagen. Keine Ahnung, was man da alles trägt. Sie hat da gibt's ein Bild von ihr auf Facebook. Sie ist ins Krankenhaus und hat da gebetet für die Kranken, hat eine offene Tür gekriegt für die Corona-Kranken und hat für die Corona-Kranken gebetet. Oh, in ihrem Team möchte ich auch sein. Also Kühnheit, das ist Kühnheit. Natürlich geht es nur mit den entsprechenden offenen Türen oder wie Gott uns führt. Ich sage jetzt nicht, jeder von uns muss genau das tun. Aber jeder muss überlegen, wo darf ich einen Schritt weitergehen, kühn sein. Versteht ihr? Weil für uns würden wahrscheinlich die Türen gar nicht aufgehen. Das weiß ich nicht, will ich ja auch nicht proklamieren, dass es nicht geht. Aber ich will nur sagen, dass nicht jeder gleich herausgefordert ist. Aber wir sind alle gleich herausgefordert, kühn zu sein. Da, wo Gott dich hinsteckt. Und die letzte Wahrheit, die ich angucken möchte, in Vers 24. Unerschrockenheit, wenn man das angewandt, hat das Potenzial, uns zu vereinen. Wo keine Kühnheit ist, wo es keine Zeugnisse gibt, wo es keine diese Art von Nöten gibt, da kann es sehr schnell sein, dass sich alles auseinander definiert. Sondern Kühnheit und die Geschichten, die damit zusammenhängen, bringt eine Gemeinde zusammen. So hier auch. Als Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, sagt es in Vers 23, gingen sie zu den Mitchristen hin, also sprich zu ihren Gemeindegeschwistern, berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Ich glaube einfach, wenn Kühnheit fehlt, drehen wir uns um uns selber, um unsere Nöte, unsere Probleme. Und manchmal müssen natürlich auch eigene Nöte und Probleme angepackt werden. Versteht mich nicht falsch. Im Rahmen ja. Aber es darf es nicht ausschließlich sein, sondern wir müssen nach außen schauen. Und ich sage euch, es wird eine Gemeinde vereinen. Woher weiß ich das? Also wenn ihr gewusst habt, dass ich in meinem Land plötzlich in totaler Not war, habt ihr euch auch alle hingesetzt und vereint gebetet und gesagt, oh Herr, hilf. Ne? Weil solche Dinge vereinen einfach in den letzten Tagen ist es auch so gewesen, dass ein Ehepaar, das ich von dem Feld in Asien her kenne, dass die jetzt in Amerika wohnen, Mark und Jennifer. Und Mark hat Covid bekommen, also Corona bekommen. Er ist 2 Jahre jünger als ich. Sie haben eine 10-jährige adoptierte asiatische Tochter. Und Jennifer hat Facebook genutzt, um uns zu informieren. Ne? Und ich bewundere ihren Mut, ihre Kühnheit. Also jeden Tag einmal sind sie und ihre Tochter zusammen rein in das Zimmer ihres Mannes, haben die Hand aufgelegt und gebetet. Und wenn Jennifer uns geschrieben hat, hat sie auch gesagt, heute Morgen habe ich meine ganze Zeit so mit Gott verbracht und er hat mir zugeredet, Mut zugeredet und ich war mutig davor und hat gesagt, so sollen wir beten. Und dann haben wir alle gebetet. Also deren Situation hat Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar Tausende von Menschen zusammengeführt, weil wir alle plötzlich, das geht ja nach eins waren in einer Situation. Und es haben also Hunderte auch über alle Kontinente hinweg gebetet. Und so waren wir 10 Tage dabei und haben gekämpft, gemacht und getan. Alles, was wir wussten im Sinne von der Herr ist König. Jesus ist nicht nur für unsere Krankheit, nicht nur für unsere Sünde gestorben, sondern auch für unsere Krankheit gestorben. Mark ist im Himmel. da habe ich jetzt auch keine Lösung zu, das zu erklären, aber er ist an dem Platz, an dem es ihm am allerbesten geht. Seine Frau ist traurig, super traurig, keine Frage. Aber ihr hättet sie vorgestern auf dem Memorial Service, also so eine Art Beerdigung, wo man das Leben dessen, der vorangegangen ist, feiert, hören soll. Wie sie gepredigt hat und wie sie gesagt hat, ne? Egal was, Gott ist trotzdem gut und wir folgen ihm. Und sie war kühn, wie sie gesprochen hat. Und das wird nicht das Ende sein, sondern ich werde meinen Weg mit Gott weitergeben. Und wir werden Menschen sehen, die aufgrund von Marks Zeugnis, wie wir sehen werden, wie sie auch sie sich noch bekehren werden und. Nicht, dass sie nicht traurig war, aber sie geht mutig voran. Und es hat uns vereint. Es hat uns nicht auseinandergebracht. Ich glaube, wenn wir kühn und mutig sind, es vereint für uns, weil wir nicht um uns selber drehen, sondern um die anderen. Ich meine zu beobachten, da wo Kühnheit vorhanden ist, lässt man sich wirklich von Angst leiten und Angst lebt lahm. Aber Gott will die Mutigen. Wenn wir so wenn wir an Gideon denken, der gegen die Midianiter kämpfen sollte und er die Mannschaft, die zu Gideons Seite stand, aussortiert hat, hat er zuerst die Furchtlosen nach Haus geschickt. Er wollte die Kühnen haben, sage ich hier mal. Und von daher ist das total wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, diese Wahrheiten. Gott will, dass du und ich kühn sind, die Botschaft weiterzugeben und nicht in Angst stecken bleiben oder Furchtlosigkeit oder mal gucken, was so kommt, sondern wirklich uns nach außen wenden und damit rechnen, dass es uns vereint, weil wir gemeinsam in bestimmten Dingen vorangehen. Zerteilt uns nicht, sondern bringt uns zusammen. Gott fordert uns auf, wirklich heute Morgen in Kühnheit voranzugehen. Jetzt meine Frage, wo stehst du da im Prozess? Ich wollte eigentlich angefangen haben, die Frage zu stellen, wann hast du das letzte Mal gedacht, dass irgendjemand in Kühnheit vorangegangen ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis in Deutschland fällt mir fast keiner ein. Und das finde ich so ganz traurig, ne? Sondern wir wollen einen Unterschied machen und wir wollen kühn vorangehen. Wir wollen den Menschen von Jesus erzählen. Wir lassen Angst und Lethargie nicht zu, sondern Gott in uns ist größer. Und deswegen, wenn es uns trotzdem mangelt, und uns mangelt es immer, dürfen wir ihn um mehr bitten. Und ich will erwarten, dass eines Tages, wenn ich wieder zurückkomme, dass der eine oder andere von euch mir ein Zeugnis erzählt, wie kühn er vorangegangen ist und was er Tolles mit Gott erlebt hat. So, jetzt möchte ich mit uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dich so bitten, dass diese Botschaft nicht nur Kopfwissen gebracht hat, sondern dass du wirkst und dass es unser Herz und unsere Haltung, dass es sie wirklich verändert und dass wir jeden Tag gucken nach Momenten, wo wir kühn sein dürfen, in Weisheit, Herr. Aber dass wir wirklich kühn vorangehen. Herr, und da, wo wir uns ein bisschen rausgewunden haben oder wo wir dachten, Mensch, also ich bin nicht begabt genug oder ich kann das nicht. Herr, wir bitten dich, dass du uns vergibst. Und danke, dass du kein strafender Vater bist, sondern ein liebender. Und dass er sich freut, dass wir uns heute entscheiden, kühn zu sein. Herr, du bist gut. Und Herr, du siehst aber, dass wir nur in kleinem Maß Kühnheit in uns haben. Es mangelt uns hier und da. Und so bitte ich dich, wie die Gemeinde hier gebetet hat, Herr, mach uns eins. Wir wollen kühn sein, unerschrocken sein. Wir wollen deinen Namen verkünden. Da, wo du uns hinstellst oder auch hinsendest, Herr. Kühn sein. Hilf uns, lieber Herr. Hilf uns. Und hilf uns nicht, wenn uns da Menschen sind, die uns bedrohen, dass wir dann eine Kehrtwendung machen und nach Hause gehen, sondern Herr, hilf uns, dass wir in dieser Kühnheit fest auf dem Fundament Gottes stehen bleiben. Wir brauchen dich, Herr. Mehr als je zuvor, gerade in dieser Zeit. Danke, Herr.